Der Reinhard hat es schon gesagt, der Predigttext für heute ist das Evangelium. Steht im Evangelium nach Lukas, Kapitel 16, Vers 19 bis 31. Und ich möchte das zuerst mal vorlesen. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und die leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Unser Herr Jesus erzählt ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine Beispielgeschichte. Die handelnden Personen sind also frei erfunden, von Abraham mal abgesehen. Der wird ja im Alten Testament lange beschrieben und viel von ihm erzählt. Aber auf jeden Fall ist es eine Geschichte mitten aus dem damaligen Leben. Jesus hatte wieder gepredigt, von Treue war die Rede, sowohl von Treue im Amt, da geht es um die Haushalter. Jesus hatte gesagt, interessanterweise, was erwartet man denn von einem Haushalter? So Ökonomiestudium, Menschenführung, sowas, hat Jesus nicht gesagt, sondern Treue. Treue muss er sein, das ist das Wichtigste. Und dann auch von Treue in der Ehe war die Rede und von der Gefahr der Geldgier. Jesus sagte: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon bedeutet sozusagen die personifizierte Macht des Geldes. Und die besonders frommen Leute, die Pharisäer, die machten abfällige Bemerkungen darüber, denn die waren ziemlich geldgierig. Und in diese Situation hinein erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und natürlich hat dieses Gleichnis auch uns etwas zu sagen, denn es steht in der Bibel, ist Gottes Wort an uns und wir können darauf hören. Wir können daran denken, dass es eine Beispielgeschichte ist, in der man nicht alles eins zu eins in unser Leben deuten muss oder kann. Aber ich sehe doch 4 Punkte mindestens, die uns etwas zu sagen haben. Schauen wir doch mal rein. Ich sehe das wie so, ja, die erste Szene, die spielt auf der Erde. Jesus lässt uns einen Blick durch das Fenster eines vornehmen Hauses werfen. Da ist ein reicher Mann in einem Anzug, ganz dunkelrot, mit goldenen Borten abgesetzt. Ja, wenn ihr mich hier vorne so seht, dann merkt ihr sicher, dass ein Blinder von der Farbe redet, wenn ich hier von schönen Klamotten rede. Aber jedenfalls hat er Sachen angehabt, so was Schönes, das habt ihr noch nie gesehen. Ganz wunderbar sah der aus. Und da hatte der Bedienstete in der Küche, seine Frau musste nicht kochen. Der hatte Bedienstete zum Putzen, der hatte Bedienstete für den Schreibkram, für den Garten, für alles. Der hatte Musiker, die Musik gemacht haben, Tanzlehrer. Im Keller, da war ein Schwimmbecken und eine Sauna. Und in der Garage stand ein wunderbares Fahrzeug. Da fehlt es wirklich an nichts. Gar nichts fehlte dem. Der hatte keine Sorgen. Der lebte alle Tage herrlich und in Freuden, sagt Jesus. Ja, nun fragt mal heute einen Reichen, ob der alle Tage in Freuden lebt. Ein Reicher heutzutage ohne Sorgen, ohne Freuden lebt alle Tage. Eigentlich fast unmöglich. Da hat Jesus, glaube ich, ein bisschen übertrieben oder vielleicht gab es das damals, ich weiß es nicht. Aber wir können uns mal fragen, ist Reichtum eigentlich etwas Schlechtes? Ich habe gefunden, bei Salomo. Salomo war König geworden, nachdem David gestorben war. Und er war noch ziemlich jung. Und David hatte vorbereitet den Tempelbau und konnte es nicht zu Ende bringen. Gott hatte gesagt, nee, an deinen Händen klebt viel zu viel Blut, du hast so viel Kriege geführt, lass das mal deinen Sohn machen. Und Salomo hatte den Tempel gebaut und dann wurde der Tempel eingeweiht. Und die Gebete Salomos, die lassen auch schließen, dass er schon die Größe Gottes so wahrgenommen hatte, dass Gott nicht in den Tempel reinpasst, dass der das ganze Universum geschaffen hat. Und hat da gebetet und Opfer gebracht und dann hat er bei Gott einen Wunsch frei. Tatsächlich einen Wunsch bei Gott frei. Und hat sich gewünscht, tatsächlich, dass er ein weises Herz bekommt, dieses große Volk Gottes regieren zu können. Er ist König geworden in relativ jungen Jahren und hat um Weisheit gebetet, um das ausrichten zu können. Und das hat Gott gefallen. Und da hat er gesagt, das gebe ich dir. Und ich gebe dir noch dazu, worum du nicht gebeten hast, Weisheit, aber Reichtum und langes Leben und Ehre hat Gott ihm dazugegeben als Belohnung, einfach weil ihm das gefallen hat, dass Salomo nach ihm nach Weisheit gefragt hat und ihn halt erkannt hatte. Also Reichtum als Belohnung von Gott. Wer es nachlesen will, 1. Könige 3. Ist eigentlich schöne Kleidung etwas Schlechtes? Also ich denke auch nicht, selbst Jesus hat in seinen Gleichnissen manchmal, also es ist in der Bibel von weißen Kleidern die Rede und von gewaschenen Kleidern, von sauberen Kleidern, von strahlenden Kleidern, also von schönen Kleidern. Das ist auch ein Ausdruck von Reinheit, dass unsere Schuld vergeben ist. Gebraucht Jesus saubere Kleider, schöne Kleidung ist nichts Schlechtes. Ist eigentlich ein Leben ohne Sorgen etwas Schlechtes? Ja, aber wäre das noch biblisch? Wäre das in Ordnung bei Gott, wenn wir keine Sorgen hätten?
Wenn er sagt, er werft alle Sorgen auf euch, auf ihn, dann wird es wohl machen, dann sind Sorgen da, das heißt dann
auch. Aber Jesus selbst hat genau gesagt, macht euch keine Sorgen, ihr braucht euch keine Sorgen machen, kümmert euch um mein Reich und dann will ich euch geben, was ihr braucht. Jesus selbst hat das so gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und wenn ich jetzt nochmal so auf den Mann gucke, dann könnte man ja sagen, das ist offenbar ein guter und gesegneter Mensch. Und dann zieht uns Jesus etwas zurück zur Straße. Da kriegen wir einen weiteren Blick und was sehen wir da? Da ist ein armer Mann. Also dessen Kleidung waren wirklich nur noch ein paar Lumpen. Und am ganzen Körper hatte der so lauter offene Stellen, das eiterte. Und total unterernährt war der. Und offenbar auch noch obdachlos. Denn der liegt da nur in der Einfahrt zum Haus des reichen Mannes. Und da geht die Haustür auf und Hunde kommen angerannt. Und da kommt jemand raus und schüttet einen Eimer mit Essenresten aus, in hohem Bogen. Und die Hunde, die stürzen sich drauf und der Mann mitten in die Hundemeute rein und versucht da was abzukriegen. Seine Hautkrankheit, da müsste man was machen, da kann man was machen, da geht was, aber da kümmert sich niemand drum. Völlige Fehlanzeige, kein Mensch kümmert sich darum. Die Hunde lecken an den Geschwüren, das könnte man vielleicht noch als Wundversorgung durchgehen lassen, aber eigentlich ist das auch eklig. Und Sozialhilfe, obdachlos, unterernährt, Sozialhilfe, auch Fehlanzeige. Seinen Lebensunterhalt bestritt er mit den vielleicht sogar reichlichen Tischabfällen des Reichen. Aber er musste schneller sein als die Hunde, damit er was abkriegt. Ansonsten, auf jeden Fall, sein Körper hat gezeigt, dass da ganz großer Mangel schon noch da war. Im Gegensatz zu dem Reichen hat er aber einen Namen. Er heißt Lazarus. Und Lazarus heißt, Gott hat geholfen. Wenn wir nun nach diesem zweiten Bild nochmal auf den ersten Mann zurückschauen, Da sehen wir, dass dem das Mitgefühl für seinen Mitmenschen fehlt, der vor seiner Haustür da dahin vegetiert. Fehlendes Mitgefühl, dem ist das scheinbar offenbar völlig egal, was aus dem Menschen da wird. Und der liegt vor seiner Haustür. Der muss da nicht irgendwie erst nach Afrika reisen oder sonst irgendwo hin, um Armut zu sehen, sondern vor seiner Haustür spielt sich da ein Drama ab und es kümmert ihn nicht. Das lässt ihn nun in einem ziemlich schlechten Licht erscheinen. Da merken wir jetzt, dass es doch nicht ein guter und gesegneter Mann war. Ja, was hat das aber nun mit uns zu tun? Wir gehören auf jeden Fall nicht zu den so Reichen, da wo es nichts fehlt und alle Tage herrlichen Freuden. Aber mit dem Armen, der da so liegt und unterernährt ist, müssen und brauchen wir uns zum Glück auch nicht vergleichen. Wir sind da sozusagen fein raus, wir gehören nicht zu den beiden. Aber wir könnten mal Arm und Reich beiseite lassen und einfach nur drauf gucken, ob uns die Not unserer Mitmenschen rührt. Denn es gibt auch Mitmenschen, nicht so große Not wie hier beschrieben, aber die auch Not haben, die Hilfe brauchen. Und wir sehen das bestimmt vor unserer Tür oder in unserem Umkreis. Lässt uns das kalt oder gehen wir drauf ein und gucken, ob wir da helfen können und tun es dann auch, wenn wir merken, wir können es. Das ist das Erste, was mir in diesem Gleichnis so für uns wichtig geworden ist. Dann kommt die zweite Szene, die spielt im Jenseits. Egal, ob wir arm sind oder reich, unser Leben auf der Erde ist endlich. Beide, Arme und Reiche, sterben irgendwann und verlassen die Bühne dieser Welt. Lazarus findet sich nun wie ein Kind auf Mutters Schoß in den Armen von Abraham wieder. Gott hat geholfen, so ist sein Name und so hat er es dann tatsächlich auch erlebt. Er ist nun im Himmel und für ihn hat jetzt alle Not für immer ein Ende. Und der namenlose Reiche, der findet sich an einem unbehaglichen Ort wieder, in der Hölle. Auch wenn nun Jesus hier ein Gleichnis erzählt, also ein Bild gebraucht, dürfte die Existenz der Hölle damit außer Frage stehen. Bei uns ist das ja heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich. Viel erzählt die Bibel auch nicht über die Hölle. Und unsere Vorstellungen, die wir so davon haben, die sind wahrscheinlich auch wenig zutreffend. Manche sehen die Hölle so als lustigen Biergarten im Gegensatz zum streng sittlichen Himmel. In diesem Gleichnis sieht es jedenfalls so nicht aus, auf gar keinen Fall. Eine andere Vorstellung sieht die Hölle als Kochtopf des Teufels oder als Schwefelfeuer. Und manche Bibelstellen, die geben dazu sogar Anklänge her. Da gibt es verschiedene in den Evangelium verschiedene Stellen, wenn Jesus so die Himmelsreichsgleichnisse erzählt. Und von den Leuten, die dann draußen stehen, da wird sein Heulen und Zähneklappern zusammen mit Feuerofen oder Finsternis oder Ausgestoßen sein, habe ich mal erlebt, war ich noch jugendlich und wir hatten so Volleyball, haben wir immer gespielt, einmal die Woche, ganze Jugendkreis und noch Außenstehende dazu. Und ich denke, wir waren in Zeitz-Ost in der Turnhalle, also die anderen waren da schon drinne und ich war irgendwie ein bisschen spät gekommen. Und dann war die Tür zu und ich stand draußen und ich hatte schon ein Mobiltelefon, das war damals ganz neu aufgekommen und habe da versucht anzurufen. Aber wenn die anderen alle beim Spielen sind, dann hören die natürlich auf kein Telefon. Und eine Klingel gab es da nicht. Und alle meine Freunde waren drinnen und haben da drinnen gespielt. Und ich stand draußen und kam nicht rein. Das war so ein ganz, 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 ganz kleiner Vorgeschmack von dem, wie ich mir das so vorstelle, mit Heulen und Zähneklappern und ausgestoßen sein. Auf jeden Fall dürfte es ein schrecklicher und ungemütlicher Ort sein. Und dieser Mann, der da drinnen war, der wurde jedenfalls nicht gekocht und aufgefuttert, sondern der konnte und musste erkennen, dass er auf der falschen Seite gelandet war, dass da was falsch gelaufen war in seinem Leben und dass er nicht dort war, wo er sich das eigentlich gewünscht hatte. Das musste er erkennen und konnte es aber nicht mehr ändern. Ein wenig mehr lesen wir über den Himmel, aber auch davon wird eine klare Vorstellung, kann uns gar nicht vermittelt werden, wahrscheinlich, weil wir es gar nicht begreifen könnten. Mancher Mann will da ja gar nicht rein, weil da immerfort gesungen und Harfe gespielt werden muss. Steht zum Beispiel in der Offenbarung 15, Vers 2. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen. Aber Das ist ja nicht so, dass man es machen muss, sondern das wird dann wahrscheinlich so von innen heraus ein Bedürfnis sein und dann macht es auch Spaß. Auf jeden Fall wird es so schön sein, dass man alles andere vergessen wird. Das schreibt Paulus im Römerbrief. Und schon im Alten Testament, Jesaja schreibt davon, dass es auch keine bösen Tiere mehr geben wird, sondern dass sogar ein Kind mit allen Tieren spielen kann, mit Löwen genauso wie mit der Schlange und alles. Was Böses wird es dort nicht mehr geben. Und in unserem Text wird klar, dass kein Weg vom Himmel in die Hölle gibt und auch von der Hölle kein Weg in den Himmel. Ist völlig unmöglich, völlig ausgeschlossen. Lediglich der Weg vom Himmel auf die Erde, der scheint nochmal vorstellbar zu sein. Aber wer will das schon? Wenn man einmal im Himmel ist, dann will man bestimmt nicht wieder zurück auf die Erde. Was ich noch bemerkenswert finde, ist, dass der Reiche den Abraham mit Vater Abraham anredet. Vater Abraham, sagt er. Und Abraham wehrt nicht ab, sondern er redet ihn zurück an mit Kind. Und mein Kind. Nee, mit Kind, nur Kind. Ist aber nicht so wichtig. Jesus zeigt uns hier, dass die menschliche Abstammung von Abraham nicht ausreicht, um der Hölle zu entgehen. Das einfach nur dabei sein reicht nicht. Das war jetzt hier tatsächlich ein Nachkomme Abrahams. Und Abraham war im Himmel, aber er war in der Hölle gelandet. Und uns sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 21, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden darum schon ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Es kommt darauf an, zu tun, was man verstanden hat. Nicht einfach nur zu hören und das gut zu finden, sondern das auch umzusetzen, was man verstanden hat. Das ist hier nach der Menge-Übersetzung, aber Luther ist eigentlich fast genau das Gleiche. Nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden darum schon ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Ein dritter Punkt, da habe ich drüber geschrieben, es gibt ein zu spät. Der Reiche bittet ja seinen Urvater, den Lazarus loszuschicken, damit er ihm ein klein wenig Linderung verschafft. Der bittet ja gar nicht darum, aus der Hölle geholt zu werden, nur ein ganz klein wenig Wasser auf die Zunge. Und Abraham sagt, das geht nicht. Und erstaunlicherweise nimmt der Reiche das kommentarlos hin. Es geht nicht mehr, es ist zu spät, ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Der Reiche sieht das ein und hat aber noch eine zweite Bitte, die nicht so ganz unmöglich scheint. Nun meldet sich bei dem Reichen nämlich doch noch Mitgefühl mit seinen Geschwistern, die noch auf der Erde leben. Er hat noch 5 Brüder, die leben noch auf der Erde. Und da ist es ja noch nicht zu spät für die. Die sollen nun gewarnt werden und Lazarus soll das ausrichten. Aber auch diese Bitte wird mit dem Hinweis abgewiesen, dass sie nur in der Bibel lesen brauchen. Dann werden sie gewarnt sein. Es gibt einen Punkt, an dem keine Umkehr mehr möglich ist. Auch das wird nicht überall so gesehen. Doch Jesus lässt auch daran in mehreren Himmelreichsgleichnissen keinen Zweifel. Was will uns das nun sagen? Auf jeden Fall ist es nicht unser Auftrag, zu beurteilen, wer schon umgekehrt ist. Wir sollen nicht richten, sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 1. Und auch Paulus sagt das an anderer Stelle nochmal. Und wir können auch nicht so ganz genau definieren, wo dieser Punkt nun ist. Man könnte sagen, auf dieser Erde ist alles noch möglich und mit dem Tod ist alles vorbei. Aber das steht uns auch nicht, hat uns Jesus nicht befohlen, das zu verkünden, weil es gibt auch Beispiele von Menschen, die zu Lebzeiten schon ein verstocktes Herz hatten und gar nicht mehr umkehren konnten, hier wie bei Pharao oder auch den Saul hatte Gott verworfen. Ich weiß nicht, ob der noch eine Chance gehabt hätte, umzukehren oder nicht. Liegt auch gar nicht in meinem Ermessen und in meinen, das soll ich nicht beurteilen und das kann ich nicht beurteilen. Es gibt auch eine Bibelstelle, dass Jesus den Geistern im Gefängnis gepredigt hat, in der Zeit, als er zwischen Kreuz und Auferstehung, kann man sich auch alles Mögliche darunter vorstellen. Vielleicht hat Jesus tatsächlich noch irgendwelche Verstorbenen gepredigt. Wissen wir nicht, geht uns auch gar nichts an. Sondern unser Auftrag ist es, unseren Mitmenschen, mit denen wir jetzt hier zusammen auf der Erde leben, bekannt zu machen, dass die Umkehr zu Gott in diesem Leben auf jeden Fall möglich ist. Das sollen wir tun und das über alle anderen Spekulationen müssen wir nicht reden, Gott ist viel größer als wir. Ich habe auch schon mal gesagt, Gottes Barmherzigkeit ist viel größer, als meine Barmherzigkeit manchmal wäre mit meinen Mitmenschen. Gott hat ganz andere Pläne und er hat uns nicht in alle Pläne eingeweiht. Aber das, wo er uns eingeweiht hat und wo er uns einen Auftrag gegeben hat, das sollen wir tun. Und das ist es, unseren mit uns lebenden Mitmenschen das bekannt zu machen. Gott liebt dich und alles, was trennt, das hat Jesus beiseite getan am Kreuz. Und wenn du das annimmst, dann bist du gerettet. Das ist unser Auftrag. Nun gibt es aber hier noch eine vierte Szene, die habe ich überschrieben. Übernatürliche Ereignisse sollen helfen. Der Reiche argumentiert ja, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen kommen würde, dann würden sie sich ändern. Und diese Bitte wird erneut abgeschlagen. Warum eigentlich? Ein Augenzeugenbericht live, das wäre doch wirklich etwas viel Drastischeres, als es einfach nur zu lesen. Und wenn es in der Bibel ist, so wenn da wirklich jemand... Warum lässt Jesus das hier nun so, dass das, nee, wird nicht, ist nicht. Würden wir nicht auch gerne manchmal so ein richtiges Wunder erleben und dann denken wir, dann würden doch die Leute überzeugt werden. Wir würden aber auch gerne so einfach mal Wunder erleben. Zum Beispiel denke ich da an meinen Bruder, für den wir gebetet haben, dass er, wenn es möglich ist, wieder geheilt wird. Der hatte 2 Tumore im Kopf. Aber nun ist sein Grab auf dem Friedhof zu sehen. Dieses Wunder, dass er wieder geheilt wird, ist so nicht passiert. Und doch wissen wir auch, dass gelegentlich auch heute noch hin und da, hier und da Wunder passieren. Da bin ich noch nicht so ganz fertig drüber, wie das alles zusammenhängt. Aber ein bisschen was habe ich hier noch stehen. Interessanterweise wird wenig später, nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hat, tatsächlich jemand von den Toten wieder auferweckt durch Jesus. Und zwar, ihr dürft raten, wie er hieß, Lazarus. Ein Lazarus steht tatsächlich von den Toten wieder auf. Das war der aus Bethanien, der Bruder von Martha und Maria. Jesus hatte ihn zurückgerufen, im Johannes 11 kann man das lesen. Und die Leute, die das miterlebt haben, die Augenzeugen, die Mehrheit, die glaubten tatsächlich dann an Jesus. Sie waren auf jeden Fall erstmal begeistert und wussten, oh Jesus, das ist was Besonderes, da an den müssen wir uns halten. Aber es gab auf jeden Fall auch die andere Fraktion. Für die wurde es beschlossene Sache, dass Jesus beseitigt werden muss. Warum auch immer, warum das so schlimm war, dass der Lazarus wieder leben konnte auf der Erde, das begreifen wir nicht. Das ist ein anderer Kampf, ein unsichtbarer Kampf zwischen Himmel und Hölle, der da auch noch stattfindet. Und auch der gerade ins irdische Leben zurückgekehrte Lazarus, der muss wieder um dieses fürchten, der sollte auch umgebracht werden. Auf jeden Fall wurde aber trotzdem viel Neugier geweckt, als Jesus wenig später dann auf dem Esel nach Jerusalem eingezogen ist. Da waren Massen dabei. Und da steht dabei, das waren noch viele Leute, die miterlebt hatten, wie er den Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Die waren nun da und haben auf jeden Fall Jesus zugejubelt. Aber das hat auch nicht lange gedauert. Es hat nur ein paar Tage angehalten und die gleichen Massen haben dann gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Es war halt so immer so ein Auf und Ab und hin und her. So wirklich den Durchbruch hat das Wunder nicht gebracht. Jesus konnte in Übereinstimmung mit dem Vater auch sonst sehr viele Wunder tun. Kranke heilen, sogar Tote auferwecken. Und wir können es mal irgendwo lesen, dass dies sein Ausweis als Sohn Gottes war. Damit hat er sich ausgewiesen. Wenn ihr mir nicht glaubt, dass ich vom Vater gekommen bin, dann guckt doch auf die Wunder, die ich tun kann. Das kann nur jemand tun, der Gott, zu Gott gehört. Es war sein Ausweis als Sohn Gottes. Und er tat es auch nicht nach eigenem Ermessen oder Gutdünken, sondern in Übereinstimmung mit dem Vater im Himmel. Bei dem ersten Wunder, was er getan hat, in Kana auf der Hochzeit mit dem Wein, da hat seine Mutter ja schon geahnt, dass er da was tun kann, als der Wein alle wurde. Und er hat gesagt, ist noch nicht so weit, meine Zeit ist noch nicht da. Und an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium später, da lesen wir mal, dass Jesus von der Kraft Gottes erfüllt war, sodass er heilen konnte. Das wird da so ausdrücklich erwähnt. Das lässt mich ahnen, dass es Gott ihm Zeiten gegeben hat, wo er heilen konnte, und dass es Zeiten gegeben hat, wo das gerade mal nicht dran war. Es war sicher nicht in Jesus eigenem Ermessen zu sagen, ach, heute ist ein guter Tag, heute mache ich das mal, sondern er hat immer in Übereinstimmung mit seinem Vater gelebt. Er ist auch immer früh bei Zeiten raus auf dem Berg, wo er allein war, und hat gebetet, mit seinem Vater geredet. Und ich sehe das so als Dienstbesprechung, was ist heute dran? Und da haben die das abgestimmt, die beiden. Und das sollten wir auch tun, jeden Tag. Wunder haben meist große Außenwirkungen gehabt, aber kaum zu echter Nachfolge geführt. Der Bericht über ein Wunder hat, über ein Wunder nur berichtet wurde, hat das oft nicht genügt. Zum Beispiel, als Jesus da 5000 Menschen mit 4 Broten da satt gemacht hat. Und dann war das gerade erst passiert und sie waren auf die andere Seite des Sees gefahren und alle Welt hat davon erzählt, die dabei waren, 5000 Leute waren dabei, also da kann schon was verbreitet werden, das geht auch ohne Facebook schnell. Und dann kommen da Pharisäer zu ihm und bitten ihn um ein Zeichen. Er hat gerade was getan, was für alle Welt unmöglich ist, und die haben es gehört, erzählen und kommen zu Jesus und sagen, ja, jetzt zeig doch mal eine Probe deiner Kunst. Wir haben das ja gehört, aber wir wollen es gerne selber sehen. Und dann ist mir noch eingefallen, wenn Jesus einen ganzen Tag mit Wunderheilungen dazu gebracht hat, an einer Stelle wird das mal berichtet, dann ist er abgereist fort. Die Leute wollten ihn behalten. Da gab es bestimmt im Nachbardorf noch mehr Kranke, die auch noch gebracht werden sollten. Und Jesus ist knallevoll abgereist mit seinen Jüngern und erst mal irgendwo hin, wo sie allein sind, und wir müssen auch noch in den anderen Städten und Dörfern predigen. Jesus wollte lieber predigen, das war ihm wichtig. Das Predigen war ihm sehr wichtig. Wenn Wunder passiert sind, dann waren es auf jeden Fall für die Jünger eine Glaubensstärkung. Gerade das erste in Kana, da steht es ausdrücklich dabei, seine Jünger glaubten an ihn. Er hatte sie gerade erst neu berufen und sie hatten sich da eingelassen auf diesen Rabbi, von dem man noch gar nicht so genau wusste, was da nun so kommt und wie das laufen soll und so. Und dann dieses Wunder, und das hat erstmal dazu geführt, dass sie gesagt haben, oh ja, hier ist was, hier lohnt es sich dran zu bleiben. Dafür war das gut gewesen, das Wunder. Oder auch, das waren ja noch nicht mal Jünger, aber das waren die Eltern von dem Johannes dem Täufer, der Zacharias, der stumm wurde und dann, als das Kind beschnitten wurde, und dann die Eltern gefragt wurden, die Leute wollten es einfach wie üblich nach seinem Vater nennen, er sollte Zacharias genannt werden. Und die Mutter sagte, nee, der soll nicht Zacharias heißen, der soll Johannes heißen. Und dann haben sie den Zacharias gefragt und er hat aufgeschrieben, er heißt Johannes. Und alle Welt hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, wieso denn das? In deiner ganzen Verwandtschaft heißt niemand Johannes. Wie kommst du denn da drauf? Und in dem Moment konnte er wieder reden, der Zacharias. Der war die ganze Schwangerzeit über stumm gewesen, 9 Monate mindestens. Und dann konnte er wieder reden. Und die Leute haben das gemerkt, dass das was ganz Besonderes war und sind ins Nachdenken gekommen, haben gedacht, was soll denn nur aus dem Kind mal werden? Also hier ist was ganz Besonderes passiert. Hier müssen wir mal das Auge drauf halten, da müssen wir dranbleiben. So Nachdenken und Verwunderung hat es da auch bewirkt. Und dann das größte Wunder, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Als Jesus sich als Auferstandener gezeigt hat, da war die Freude bei seinen Jüngern schon ziemlich groß. Aber sie waren noch irgendwie so ein bisschen, sie konnten das nicht so richtig einordnen. Sie haben sich gefreut, dass Jesus wieder da ist, aber dann war er plötzlich durch die geschlossene Tür wieder verschwunden. Und ja, er hatte ihnen was gesagt und sie waren auch froh und dankbar und waren auch im Tempel und haben gebetet, aber haben sich so ein bisschen zurückgehalten, und Jesus hatte auch mal gesagt, sie sollen abwarten, bis sie mit der Kraft aus der Höhe gestärkt werden. Und das ist zu Pfingsten passiert, als Gott den Heiligen Geist ihnen gegeben hat. Damit hat sich die Situation grundlegend verändert. Nicht allein durch das Wunder der Auferstehung, sondern erst als sie den Geist bekommen haben. Dann konnten sie erzählen und dann war die Predigt auch fruchtbar und die Menschen haben zum Glauben an Jesus gefunden. Und auch die Jünger, oder ja, man könnte auch sagen, wir Jünger dürfen und können Wunder tun im Namen von Jesus Christus, der in Übereinstimmung mit dem Vater lebt. Bei den Jüngern, wo es uns berichtet wird, dann in der Apostelgeschichte und so, da war es auch ihr Ausweis als Gesandte von Jesus Christus. Es gab ja auch andere Mächte, die Wunder tun können. Auch Zauberer gab es, die Wunder tun konnten. Schon bei Mose können wir das lesen, in Ägypten, Pharao. Der hatte auch Zauberer, die Stöcke zu Schlangen machen konnten. Und ja, und da war das manchmal ziemlich wichtig auch, dass sie sich ausweisen konnten. Ja, wir sind wirklich mit der Kraft Gottes ausgestattet. Aber auch bei den Aposteln, da wirkten die Wunder meist nach zwei Seiten. Zum Beispiel wird da ein Gelähmter geheilt. Petrus und Johannes haben ihn vor den Tempel getroffen und haben ihn im Namen Jesus geheilt. Und der Gelähmte freut sich und springt und jubelt. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester, die Kirchenoberräte, die kriegen das mit. Und die finden das gar nicht so toll. Petrus und Johannes werden vorgeladen und müssen sich da verteidigen und werden beschuldigt und bedroht. Sie sollen auf jeden Fall sowas nie wieder tun. Und ja, das ist nach, für Petrus und Johannes ist es nach hinten losgegangen, für den Gelähmten war es natürlich sehr schön. Oder auch bei Paulus wird das berichtet in der Apostelgeschichte 14. Es war wieder ein Gelähmter, der geheilt wurde in einer heidnischen Stadt. Und die Leute waren ganz außer sich und die Götter sind in Menschengestalt zu uns gekommen und wollten sie da verehren, Opfertiere schlachten und sie als Götter anbeten. Und Paulus und Barnabas waren es. Die haben da abgewehrt und haben gesagt, nee, wir sind auch nur Menschen wie ihr. Wir haben das in der Kraft von Jesus Christus getan und wollten da von Jesus ihn predigen. Und dann kamen da noch ein paar Juden dazu aus einer Stadt, in der sie zuvor gepredigt hatten, die den dort in der anderen Stadt schon Schwierigkeiten gemacht hatten. Und die haben dann die Menge aufgehetzt und Paulus, der wurde gesteinigt. Der wurde mit Steinen beworfen, bis er umgefallen ist. Alle haben gedacht, jetzt ist er tot. Und dann haben sie ihn da jeder im Bein und aus der Stadt rausgeschleift und irgendwo da beim Abfallhaufen liegen lassen. Und dann sind aber die Jünger da hingegangen und haben nach dem Paulus geguckt, ob nicht vielleicht doch noch ein Lebenszeichen drin ist. Und tatsächlich, er ist wieder aufgestanden und ist wieder erstmal zurück in die Stadt und sich wahrscheinlich gewaschen und so. Und dann ist er aber dann auch abgereist. Er hat es dann nicht provoziert, nochmal da irgendwie Ärger zu kriegen. Ja, und auch unser Herr Jesus hat eben schon gesagt, dass auch der Gegenspieler Macht hat, Wunder zu tun. In Matthäus 24, Vers 24 steht, falsche Christusse und Propheten werden große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Also Wunder allein sind noch nicht unbedingt gleich ein Ausweis von Gott. Habe ich da aus dieser Stelle rausgelesen. Was will uns Jesus also mit diesen ganzen Dingen sagen? Zwei Gedanken zum Schluss. Wer das, was in der Bibel liest, ablehnt, wer das ablehnt, was er in der Bibel liest, der wird auch immer versuchen, irgendwelche Wunder wissenschaftlich zu deuten. Echter Glaube, der kommt nicht aus irgendwelchen Wundererlebnissen. Wer nicht dem Wort Gottes glauben will, der wird auch sich von dem Wunder nicht überzeugen lassen. Das hat sich oft genug gezeigt. Und der zweite Gedanke, wer in der Bibel liest, der wird Gottes Stimme hören. Das allein ist ja schon ein Wunder, dass wir Gott wahrnehmen, wenn wir in der Bibel lesen. Paulus hat das mal so zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Also wenn uns daran liegt, dass die Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dann ist es wichtig, dass gepredigt wird. Und zwar das Wort Gottes gepredigt. Und Wunder, die können da mit dabei sein, müssen aber nicht. Auf jeden Fall sind die Wunder nicht das Entscheidende, dass die Menschen zum Glauben kommen. Amen. Lieber Herr Jesus, hab Dank für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Bitte hilf uns, dass es in unserem Herzen Fuß fasst und unser Handeln bestimmt. Amen.